Da waren ja teilweise weit über 1000 Leute in diesen zwei Turmkanzeln. Ich habe schon richtig Bammel gehabt, dass mal irgendetwas passiert und dann Panik wäre furchtbar geworden. Und deswegen war es gut, dass wir die Chance hatten, es zu beenden, obwohl wir viel der Spaß dort hatten, viel Geld verdient haben und es einfach eine tolle Immobilie und ein toller Club war. Ja.
Podcast Brudi.
Gute, Joscha hier. Bei Podcast Brudi sprechen wir mit Schlüsselfiguren, die die Frankfurter Kultur- und Medienlandschaft prägen und fördern. Geschäftsführende, Kreativschaffende und ExpertInnen erzählen dir, wie ihr Weg verlief, wo ihr Einflussbereich liegt und was sie antreibt. Heute in den Whitefield Studios hier oben im Ginnheimer Spargel schauen wir zusammen auf das Frankfurter Stadtgeschehen.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 52. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Gerd Schüler, hallo.
Hallo.
Wie geht's Ihnen?
Hervorragend.
Ja, schön, dass Sie es geschafft haben. Ich habe Sie als Multigastronom vorgestellt. Da gibt es aber noch ganz viele andere Rollenbilder, die auf Sie zutreffen werden. Ich stelle jedem meiner Gäste zwei Fragen am Anfang und damit würde ich gerne beginnen. Und die erste wäre, was Ihr Bezug zu Frankfurt ist.
Mein Bezug zu Frankfurt, ich bin durch einen bestimmten Anlass hierher gekommen. Die meisten, oder sagen wir mal, das ist das Bekannteste, was ich gemacht habe, zusammen mit einem Partner, das Dorian Gray. War der Grund, weshalb wir nach Frankfurt gekommen sind. Als sich das abgezeichnet hat, war auch das Dorian Gray noch kein Thema. Der Name wurde erst ins Spiel gebracht, als das Projekt schon auf dem Weg war und klar war, dass wir am Flughafen in Frankfurt eine Diskothek eröffnen werden. Und das war recht außergewöhnlich. Bin heute noch überrascht, dass das alles so gekommen ist und dass vor allen Dingen auch alles so wunderbar geklappt hat.
War das dann tatsächlich auch Ihr erster Berührungspunkt mit Frankfurt?
Außer, dass ich zuvor schon hin und wieder vom Flughafen abgeflogen bin zu Frankfurt, hat selbst die, ich komme aus Mannheim und selbst dort gibt es ja, ich meine, Mannheim hat über 300.000 Einwohner und da gibt es auch eine sogenannte, damals habe ich noch nicht dazu gehört, anspruchsvollere Schicht, die sich an irgendwelchen Plätzen der Welt tummelt und auch immer mal nach München oder nach Hamburg gefahren ist. Bei keinem von denen stand Frankfurt auf dem Programm. Also, und ich kann mich auch erinnern, als ich bei mir die Taler dann auch etwas üppiger waren, war, wie gesagt, Frankfurt Flughafen oftmals Abflugort, aber Frankfurt selbst kann ich mich nicht erinnern, dass es uns jemals in die Stadt gezogen hat, außer es gab einen Friseur, der hieß Musel, und da fuhren selbst ein paar ganz vermögende und anspruchsvolle Mannheimer, in erster Linie Frauen, die fuhren nach Frankfurt, um zu Musel zu gehen, zum Friseur. Ja. Ansonsten war Frankfurt wirklich kein Thema.
Okay, das heißt, Sie hatten irgendwann die Gelegenheit des Dorian Gray, oder dann gab es erstmal diese Immobilie oder diese Fläche, die wurde Ihnen quasi angepriesen. Da haben Sie gesagt, Sie machen das. Neben dem Laden gab es auch noch andere, unter anderem gastronomische Betriebe, die Sie in Frankfurt mit aufgebaut oder geleitet haben. Das heißt, war dann quasi auch Ihr Lebensmittelpunkt hier oder wie können wir uns das vorstellen?
Also wir waren recht erfolgreiche Unternehmer schon mit 12 oder 13 Betrieben im Rhein-Neckar-Raum. Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg Und eines Tages stand ein Mann vor uns und hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, im Flughafen eine Diskothek zu machen. Dieser Mann hieß Sträter, der war beauftragt von der FAG damals, heute Fraport, Mieter zu suchen für dieses trostlose Untergeschoss. So war es damals, war eine Betonwüste, gab nicht viel, aber die Fläche war da. Und der Flughafen hat halt jemand gesucht, der da ein bisschen durch die Gegend reist und versucht, Mieter aufzutreiben. Und der Mann war recht umtriebig, recht fleißig. Es gab ja dann auch mal einen Bekleidungsmarkt im Flughafen und allerlei Geschäfte wurden damals etabliert. Heute ist das ja, hat sich ja alles etwas anders entwickelt und der Platz oder der Flughafen platzt aus allen Nähten und deswegen wird ja auch ein neues Terminal gebaut. Und also als wir kamen, gab es ja noch nicht das Terminal 2, da gab es nur ein Terminal. Und also wie gesagt, damals war die Fläche noch etwas großzügig vorhanden, vor allen Dingen im Untergeschoss. Und ja, wir haben uns das angehört und sind dann dahin gefahren und waren irgendwo verrückt genug, uns der Sache zu nähern und haben es wirklich nie bereut.
Sehr, sehr schön. Das Dorian Gray war geöffnet, lassen Sie mich nicht lügen, 1978 bis 2000. Also über 20 Jahre war das Dorian Gray geöffnet. Ich habe recherchiert, dass Sie in der Zeit auch viel um die Welt gereist sind, viel unterwegs waren. Und nochmal auf die Frage des Lebensmittelpunkts zurückzukommen. Damals stelle ich mir das so vor, dass Sie quasi auf der ganzen Welt zu Hause waren. Frank, wo befindet sich jetzt Ihr Lebensmittelpunkt?
Jetzt wohne ich in Neu-Isenburg.
Also in der Frankfurt.
Ja gut, also ich sehe mich aber schon irgendwo auch als Frankfurter, weil ich meine, die ganze Umwelt lebt von Frankfurt und Frankfurt ist nun mal eine ganz besondere Stadt mit sehr wenigen Einwohnern und mit sehr vielen Pendlern, die jeden Tag in die Stadt kommen, die dort auch ihr Geld verdienen. Und es ist ein absoluter Sonderfall. Und man muss das Umland mit einschließen. Und Frankfurt hat unglaublich gewonnen eine Zeit lang. Und als wir das Dorian Gray eröffnet haben, und da war Frankfurt, haben wir Frankfurt auch so richtig kennengelernt und schätzen gelernt und es auch durch die Messe. Ja, es gab damals noch die Pelzmesse, eine internationale Modemesse mit großer Bedeutung und natürlich die IAA. Und was ganz interessant ist und für uns natürlich auch immer eine Erwähnung wert ist, Frankfurt war Ende der 80er, Anfang der 90er auch in der Musik, in der Technomusik, die damals aufkam, weltweit mit an der Spitze. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die, wenn man sich da mal ein bisschen einliest und mit beschäftigt, dann ist es wirklich so, dass es in wenigen Betrieben, in erster Linie natürlich dem Dorian Gray, dass diese Betriebe dazu geführt haben, dass Frankfurt richtungsweisend mit in diesem Musikbereich führend war. Also das war eine ganz interessante Sache. Es ist leider Gottes in vielen Bereichen Also ich würde mal sagen, als ich von Frankfurt gehört habe, oder sagen wir mal, ich habe nicht kein Bedürfnis gehabt, nach Frankfurt zu gehen, als ich mit Frankfurt noch nichts zu tun hatte. Als ich dann hierher kam, habe ich Frankfurt auch schätzen und lieben gelernt. Also ich fühle mich schon irgendwo auch als Frankfurter und habe ja hier auch eine Menge Betriebe gehabt und habe auch teilweise in Frankfurt gewohnt, habe ein wunderschönes Haus besessen. Und Frankfurt ist eigentlich unter den Metropolen wirklich die kleinste, aber hat natürlich seinen Charme. Ne?
Ja, also ich habe früher immer gedacht, ich muss nach Berlin ziehen, weil ich will irgendwie was Kreatives mit Medien machen. Aber dann habe ich mir irgendwann gesagt, mir ist diese Stadt so wichtig und ich möchte gern einen Teil dazu beitragen, dass sich hier eben die Kultur im weitesten Sinne weiterentwickelt. Und da habe ich das Gefühl, bietet Frankfurt dann auch das Potenzial. Weil es ist schon schwierig, hier was auf die Beine zu stellen. So im Vorgespräch hatten wir zum Beispiel das Thema Miete. So, wo kriegt man hier Räume, die man nutzen kann? Da ist die Latte schon sehr weit oben. Aber wenn man dann überlegt, welche anderen Akteure sich da tummeln, beziehungsweise welche Felder noch offen sind, die man noch bespielen kann, die noch nicht erschlossen sind, da wird es dann vielleicht wieder interessant.
Ja gut, Frankfurt hat einen ganz besonderen Charme und es ist vor allen Dingen überschaubar. Und ich habe in London gelebt, ich habe in Paris gelebt, ich habe war natürlich in Deutschland, hatte in München eine Zeit lang mal kein Geschäft, aber hatte eine Wohnung dort. Und natürlich haben wir auch zwei Jahre in Berlin nach dem Dorian Gray in Frankfurt ein Dorian Gray in Berlin gemacht. Und Frankfurt hat was und ich bin auch immer gerne wieder da. Leider Gottes hat es etwas an Bedeutung verloren. Die IAA ist verloren gegangen. Die Mode hat sich auch wieder etwas verflüchtigt. Das sollte ja etwas mehr passieren hier. Und aber wie gesagt, es ist halt eine kleine Großstadt, aber hat ihren Charme und ich fühle mich hier wohl und möchte auch hier weiterhin tätig sein.
Sehr, sehr schön. Die zweite Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, ist, was Sie mit dem Begriff Hip-Hop anfangen können. Haben Sie da eine Idee, was sich hinter diesem Begriff verbirgt? Haben Sie vielleicht irgendwelche Assoziationen, die Sie mit dem Begriff verbinden?
Gut, also Hip-Hop ist einfach eine Musikrichtung, die eigentlich stark gekommen ist, als wir schon oder als ich schon nicht mehr so im Diskotheken und damit auch Musikgeschäft unterwegs war. Und eine der vielen Musikrichtungen, die heute angesagt sind. Bei mir hat es dann so bei Techno, ich meine, Hip-Hop ist ja letztendlich auch in erster Linie elektronisch produzierte Musik. Ja, oder überwiegend ja. Elektronisch produzierte Musik. Und da ist bei mir bei Techno, wie gesagt, ich bin etwas versierter in dieser ganzen Entwicklung in den letzten vier Dekaden des vergangenen Millenniums. Mhm. Also ich habe dann auch so 2005 war dann so mein letzter konzentrierter Einsatz. Aber wie gesagt, davor, ja, von den 60er Jahren, 70er, 80er, 90er, diese ganze Entwicklung, ich meine, es war, als ich ein kleiner Bub war, gab es ja nur einmal richtige Musik zu hören in der Woche, und das war auf dem Sender EFN, der ja. US Army, einmal in der Woche, und da hing ich natürlich auch am Radio, und das ist also eine ganz spannende Angelegenheit. Und also zu Hip-Hop kann ich nicht so viel sagen, und es ist ehrlich gesagt auch nicht meine Wunschmusik, die ich jetzt bevorzugt gerne höre. Aber ganz grundsätzlich ist ja die elektronisch produzierte Musik ja auch hochinteressant, weil sie bietet ein Klangspektrum, das kann man mit herkömmlichen Instrumenten in der Form gar nicht erzeugen. Ne?
Ja, da haben Sie interessante Punkte angesprochen, weil vor allen Dingen in der Frankfurter Musikszene, sage ich mal, haben sich so der Hip-Hop und der Techno parallel zueinander entwickelt, Tür an Tür, weil die teilweise auch dieselben technischen Geräte benutzt haben. Und tatsächlich, Sie haben AFN angesprochen, den Radiosender, waren auch amerikanische Soldaten maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass diese Musikrichtung Hip-Hop nach Frankfurt gekommen ist und hier dann quasi adaptiert wurde von jungen Leuten, die Lust hatten, sich da auszuprobieren und damit rumzuexperimentieren. Und dann sind wir auch wieder beim Techno und beim Dorian Gray, das eben einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen hat, dass sich dieses Genre entwickeln und entfalten konnte. Also ich habe den Tala 2CL auf meinem Zettel stehen. Der hatte den Techno-Club im Dorian Gray. Das war eine wöchentliche Veranstaltung. Und sie haben diesen jungen Menschen seinerzeit quasi den Raum gegeben. Sie waren verrückt genug, dem Ganzen quasi eine Chance zu geben. Können Sie sich noch erinnern, was Sie da gesehen haben in der ganzen Materie, dass sie gesagt haben, so, ich weiß zwar nicht, was das ist, und das klingt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber komm, das probieren wir mal.
Also zunächst muss ich sagen, Hip-Hop ist ja auch nicht unbedingt die Tanzmusik. Das ist auch der Grund, weshalb wir uns, oder weshalb ich da nicht so firm bin und es ist auch nicht so studiert habe, wenn man das mal so sagen darf. Mhm. Ich meine, ich habe mich schon mit der Musik beschäftigt, die wir gespielt haben. Ja gut, wir hatten das Dorian Gray, und ich habe dann der Flughafen AG ein Stück Parkkassenstraße abgeschwatzt. Ich habe gesagt, da ist ein Stück Dead End. Geht's nicht mehr ins Parkhaus rein, und man kommt vom Terminal auch nicht in diese, da ist so ein Stück Parkhausenstraße, können wir das nicht noch dem Dorian Gray zuschlagen? Und das hat man uns dann dazugegeben, und da hatten wir eine Rollerdisco. Mhm. Das war damals, war das eben Trend. Und eines Tages sagt mein Partner zu mir, du Gerd, das sind zwei Leute, die würde ich dir gerne mal vorstellen, die haben eine Idee, in der Rollerdisco irgendwie Musik, Techno, und er hatte ein bisschen Problem, mir diese zwei Menschen vorzustellen, weil die kamen halt aus einem völlig anderen Bereich. Ja.
Ja.
Und ich habe mir das, der Tala und der Alex, und ich habe mir die Jungs angeschaut und habe mich dann dadurch auch ein bisschen mit der Musik beschäftigt und habe auch schnell erkannt, dass aufgrund dieser elektronischen, der ganzen Elektronik, dass das eine völlig neue Musikrichtung ist, und obwohl es nicht unbedingt dann mein zumindest zu dieser Zeit nicht mein Ding war, ging es aber natürlich auch ums Geschäft. Und es war eine richtige Entscheidung, die wir getroffen haben, den Techno-Club im Dorian Gray zu integrieren. Weil wir waren eigentlich im großen Club des Dorian Grays, waren wir schon sehr progressiv, extrem und hatten aus Amsterdam, also das haben wir alle Leute bescheinigt, die heute noch die ins Grey gekommen sind, dass wir mit dem Grey immer die also mit in Deutschland die Besten waren, was die Musik anging, weil wir uns wirklich, also unsere DJs sind alle zwei Wochen nach Amsterdam und haben die neuesten Scheiben, die weltweit herausgekommen sind, gerade mit dieser Musik, in die schon sehr viele elektronische Komponenten drin waren. Die sind, damit war der große Club schon eigentlich ein bisschen in die Richtung gegangen und dann kam der Techno-Club noch dazu und das war also eine wunderbare Symbiose und hat, ich würde mal sagen, nicht nur das Dorian Gray, sondern ganz Frankfurt, ja, mit den zwei, drei Läden, die es in der Stadt gab, die dann noch in die gleiche Richtung sind, hat ganz Frankfurt auf der Welt berühmt gemacht mit dieser neuen Stilrichtung Musik. Und wir hatten ja auch ein paar Protagonisten und ganz erfolgreiche Komponisten, die diese Musikrichtung mit geprägt haben, ne?
Ja, voll. Also es gibt tatsächlich auch einige Podcast-Gäste, die schon da waren, die eben vom Dorian Gray gesprochen haben, die dem eben auch diesen Stellenwert beimessen. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass es eine Schlange gab und dann gab es quasi zwei Räume und man konnte sich dann entscheiden, gehe ich in den großen Raum oder gehe ich in dieses Parkdeck oder waren das auch zwei getrennte Schlangen, wo man sich anstellen musste?
Nee, also diese Diskothek, wie man sie eigentlich kannte, zu der damaligen Zeit, gerade in der Großstadt und mit Anspruch, da wurde natürlich schon etwas auf die Kleidung geachtet und so weiter. Es war schon ein bisschen ein Spagat für uns, die Betreiber des Dorian Grays, das so zu handeln, dass alle glücklich waren, die drin waren.
Mhm.
Ja, ich meine, es ist, aber ich muss sagen, wir haben eben nicht übertrieben jetzt auf Kleidung und so weiter. Bei uns ging es in erster Linie um Sauberkeit, ja, und entsprechendes, auch jeder Mensch hat ja ein gewisses Ambiente, wenn man ihn anschaut. Und unsere Türe war hart, aber natürlich auch wir waren kein Schickimicki-Laden. Ne? Also das wollten wir auf gar keinen Fall sein. Und aus diesem Grund ist es auch gelungen, dass sich diese, um deine Frage zu beantworten, das hat sich verschmolzen. Ja, und die Leute, die im Techno-Club unten in der ehemaligen Roller-Disco waren, die sind dann natürlich auch ins Bistro, haben was gegessen, waren im kleinen Club, weil sie ein Mädchen kennenlernen wollten oder ein Mädchen dabei hatten und sich dann halt einfach auch ein bisschen in einer entsprechend dann passenden Musik ein bisschen vielleicht auch tanzen wollten. Und der große Club war sowieso für jeden, auch für, wenn man noch so stark technolastig war, war der große Club auch immer ein Besuch wert. Ja. Also es hat sich alles wunderbar gemischt und wir haben natürlich dazu beigetragen, mit unserer Türpolitik. Wir hatten ja da mehrere gute Leute an der Türe und das war ja Damals war das, man glaubt, heute ist es immer noch so, obwohl, ich meine, diese Art Betriebe gibt es ja nicht mehr so viele. An der Türe wird schon entschieden, wie der Laden platziert wird und wie er auch langfristig existiert.
Da habe ich auch ein paar Anekdoten, ein paar Türgeschichten, natürlich nicht zum Dorian Gray. Als es zugemacht hat, war ich gerade 10. Da war ich noch nicht im Alter, feiern zu gehen. Wir werden gleich nochmal über den Betrieb im Ginnheimer Spargel sprechen.
Okay.
Aber es gibt noch zwei andere Läden, in denen ich auch feiern war und bei denen sie laut meiner Recherche auch mitgewirkt haben. Und das eine war das Living XXL und das andere war das Odeon. Ich weiß nicht, ich war dann irgendwie 20 bis 25, sage ich mal, das Alter. Das war die Zeit, wo ich dann auch irgendwie mal rausgegangen bin und feiern wollte. Und für uns war das immer ein Kampf. Kommen wir rein, kommen wir nicht rein. Dann haben wir uns so Hemden angezogen, obwohl wir eigentlich immer mit T-Shirts rumgelaufen sind. Irgendwelche Halbschuhe, obwohl wir eigentlich nur Turnschuhe tragen. Dann haben wir versucht, irgendwelche Mädels zu rekrutieren, damit irgendwie das Verhältnis ausgewogen ist. Aber ich muss sagen, das war immer auch eine Hürde, die dann teilweise auch dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, komm, den Stress, den wollen wir uns nicht geben. Wir bleiben daheim auf der Couch und machen dann dort irgendwie einen netten Abend mit Bierchen.
Also es ist erstaunlich. Ich bin gerade neulich auf der Fressgasse unterwegs gewesen und dann kommen so zwei, also zwischen 50 und 60 richtig gute Typen vorbei. Und der eine sagt, hey Gerd, hey, wie geht's? Und dann rempelt er seinen Freund an, oder mit dem er unterwegs war, und hat gesagt, hey Gerd, Schüler, Dorian Gray, da bin ich nie reingekommen. Also es kommt immer wieder vor, dass Leute, gut, ich meine, es gibt natürlich Menschen, die, wenn die einmal abgewiesen werden, die sagen, dann gehe ich nicht mehr hin.
Mhm.
Schade für ihn, ne? Klar. Aber es ist, wie gesagt, die Türpolitik, auch das Odeon war also auch einer meiner Lieblingsläden. Das haben wir auch zweimal umdekoriert. Einmal wurde es zum Fantasy Garden, dann wurde es zum Plastik, also erst zum Plastik und dann zum Fantasy Garden. Das war ein toller Betrieb, der immer hervorragend lief. Und das Living war auch ein Geschenk Gottes, weil dort hatten sich ein sehr vermögender Immobilienunternehmer und ein sehr guter Gastronom, die haben sich zusammengetan und haben mit einem prominenten spanischen Architekt haben die das Euronet eingerichtet, ein sehr ambitioniertes, großes Lokal, also eine Gastronomie mit über 200 Plätzen für die Frankfurter Geschäftswelt. Und aber das wurde nicht angenommen und es war immer so meine Spezialität, die günstig irgendwelche Läden zu finden, die man nicht für Millionen einrichten musste. Die waren schon ausgegeben, die Millionen, in dem Euronet, sodass wir es dann relativ günstig zum Living machten. Ne? Und das ist ja dann noch ein paar Jahre richtig gut gelaufen und war ein richtig toller Laden. Und ja.
Ich habe mir aufgeschrieben, dass das Living von 1998 bis 2013 geöffnet war, also auch wieder über 20 Jahre, 25 Jahre. Kann man Ihre Rolle, die Sie beim Living inne hatten, vergleichen mit der Rolle, die Sie im Odeon inne hatten, vergleichen mit der Rolle, die Sie beim Dorian Gray inne hatten? Waren das ähnliche Rollen? Gab es da Unterschiede? Wie können wir uns das vorstellen?
Also ich hatte 13 Läden in Mannheim und Ludwigshafen und Heidelberg. Und es war mir alles ein bisschen viel. Ich hatte zwar, da bin ich ja noch Autorennen gefahren, das hatte ich dann aufgehört. Und weil das ging nicht, also ich bin ja ziemlich professionell gefahren und dann noch Gastronomie, das hat sich nicht vertragen. Ich habe dann gesagt, das wird mir einfach zu viel, und habe einen Partner gesucht und habe einen wunderbaren Menschen gefunden, der hat bei mir in einem der Betriebe gearbeitet und gerade sein Studium nebenbei gemacht, also das Studium hat er gemacht und nebenbei hat er bei mir gejobbt in meinen Läden. Der Mann hieß Michael Bresinger. Und ich habe ihn dann gefragt, obwohl er gerade vor seinem Examen stand, ob er sich vorstellen könnte, Partner zu werden. Und so entstand eine Partnerschaft, die außer meiner Ehe zu dem Besten gehört, was ich in meinem Leben gemacht habe. Michael ist ein wunderbarer Mensch, nicht immer der bequemste, aber wir haben eine tolle Partnerschaft gehabt und haben sehr viel bewegt. Und ich war der ein bisschen Verrücktere und auch der Aufreißer. Ich habe die Läden, die meisten Läden habe ich eben auch an Land gezogen. Mhm. Und er war mehr der Mann, der dann das Personal im Griff hatte und abrechnungstechnisch und eben auch bei der ganzen Vertragsgestaltung und so weiter. Also ein ganz, ganz heller Kopf. In der Gastronomie gibt es normalerweise nicht so viele helle Köpfe. Ich bin ja auch, habe ja auch kein Studium absolviert. Ich bin gelernter Kfz-Mechaniker. Und dann mit viel Glück, weil Geld war nicht da, zum Rennsport gekommen und habe im Rennsport die paar Taler verdient, nicht ganz risikolos, die ich benötigt habe, um meinen ersten Gastronomiebetrieb zu eröffnen. Da hieß Cockpit, da stand meine Trophys drin. Mhm. Und so bin ich zum Gastronom geworden und so bin ich dann zusammen mit meinem Partner oder sind wir dann zusammen mit meinem Partner zu einem der größten Gastronomen in Deutschland geworden. Und jetzt, um die Frage abschließend zu beantworten, also ich war eigentlich derjenige, der sich, wenn der Laden lief, auch dann erlauben konnte, nochmal ein halbes Jahr in London zu verbringen oder 3 Monate in New York zu sein. Und weil die Firma mit teilweise fast 50 Betrieben war hervorragend organisiert. Ja.
Ja, das ist ja ein riesengroßer Apparat. Also das wird nicht so sein, dass Sie dann jeden Betrieb wöchentlich einmal besuchen, weil das wären dann irgendwie 5 Betriebe am Tag. Das ist ja rein rechnerisch gar nicht möglich. Wollen wir kurz über das Projekt im Ginnamer Spargel sprechen, der hier so schön steht. Im Vorfeld habe ich auch recherchiert. Das war wohl ein recht kurzer Zeitraum verglichen mit den Betrieben, über die wir gerade gesprochen haben. Ich habe aufgeschrieben 1989 bis 1993, also 4 Jahre. Ich habe, ne?
Das stimmt nicht.
Das stimmt nicht?
Nein, es gab eine, ich glaube, den Turm haben wir 97, haben wir das Engagement beendet. Da war eine Asbestsanierung dazwischen, da wurde zwischendrin mal geschlossen,
okay.
Weil er Asbest saniert werden musste. Also den Turm haben wir von 89 bis, ich glaube, bis 97, also auf jeden Fall.
Länger, ja.
Länger, ja. Und ich meine, denn der Turm ist eine ganz besondere Immobilie, der so ein bisschen stiefmütterlich, weil er eben nicht im Zentrum ist, daneben der Bundesbank steht, aber der es in sich hat. Es ist weltweit die größte Turmkanzel, vom Volumen her die größte Turmkanzel. Mhm. Und ist eine herrliche Immobilie und wir wären auch gerne, wir hätten es auch gerne länger gemacht, aber es war einfach in der Form nicht mehr zu betreiben. Wir hatten einfach zu viel Gäste und damit bestand eine latente Gefahr, dass bei einem Notfall die ich habe es schon gesagt, größten Turmkanzeln der Welt nicht entfluchtet werden können. Mhm. Und das war unser Problem, das uns letztendlich dazu, also wir haben dann, ich meine, das war ganz lustig, die Deutsche Telekom rief uns an und sagte, wir haben ein Problem. Wir bauen am Fuß des Turms ein Verwaltungsgebäude und dadurch können ihre Gäste nicht mehr mit so vielen Fahrzeugen dort parken. Es gibt aber genug Platz, ein bisschen weiter hinten, aber wir bieten es ihnen an, den Vertrag aufzulösen, wenn sie nicht wollen. Und ich weiß nicht, die Steine, die mir vom Herzen gefallen sind, das hat man gehört, weil ich habe jedes Wochenende, da waren ja teilweise weit über 1000 Leute in diesen zwei Turmkanzeln an einem Samstagabend und Freitagabend und ich habe immer ein bisschen mehr Sorgen gemacht, also nicht ein bisschen, sondern ich habe schon richtig Bammel gehabt, dass mal irgendetwas passiert und dann Panik, dann das wäre furchtbar geworden. Und deswegen war es gut, dass wir die Chance hatten, es zu beenden, obwohl wir viel der Spaß dort hatten, viel Geld verdient haben und es einfach eine tolle Immobilie und ein toller Club war. Ja,
ja, also ich finde, es ist ein super herausragendes Gebäude, allein durch die Form und weil es eben nicht in der Skyline drin ist, sondern ein bisschen außerhalb. Das heißt, man hat von dort aus den Luxus, auf die Skyline zu gucken. Das heißt, man hat einen wunderbaren Ausblick. Sie haben mir im Vorgespräch verraten, dass Sie vor kurzem auch mal wieder oben auf der Kanzel waren. Können Sie verraten, in was für einem Kontext das stattgefunden hat? Ja,
also der Turm und wie alle Türme dieser Art werden ja für ihren eigentlichen Zweck werden die nicht mehr gebraucht. Also nicht mehr in dem Umfang, der ein solches Bauwerk die Errichtung rechtfertigen würde. Und er ist eigentlich leergeräumt, bis auf ein paar Antennen für Richtungsfunk, die könnte man auch woanders hinstellen. Mhm. Also der Turm wird eigentlich nicht mehr gebraucht. Mhm. Und das war ja unglaublich, wie viel Technik da einmal oben war. Aber das wird jetzt natürlich auch durch diese ganzen Satellitentechnik, ist das nicht mehr erforderlich. Und der Turm ist leer geräumt und hat ein unglaubliches Volumen. Ich habe es ja schon mal gesagt, die größte Turmkanzel der Welt. Und dort wären unglaubliche Dinge möglich. Und wir haben uns auch getroffen mit den Verantwortlichen. Das ist eine Tochtergesellschaft der Telekom, die Türme jetzt in Deutschland verwaltet und betreibt. Und man wäre sehr daran interessiert, wieder dem Turm einer Nutzung zuzuführen. Und ich habe auch ein Konzept entwickelt, das jetzt leider nicht zum Tragen kommen kann, weil einfach aufgrund Corona und der ganzen Situation nicht mehr so viel Gelder zur Verfügung stehen, um so eine außergewöhnliche Immobilie, die natürlich nicht diesen Ertrag einspielen kann, auch weil eben die Personenanzahl begrenzt ist, die hoch darf, Also es gibt ein wunderbares Konzept, das lässt sich aber im Moment nicht finanzieren, weil einfach niemand bereit ist, so viel Geld in so eine Anlage zu, also im Moment ist es einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich und man könnte da fast was Museales draus machen, aber auch dafür haben der Bund, das Land und die Kommune kein Geld. Deswegen muss ich mal gucken, vielleicht ändert sich die Situation. Ich bin auf jeden Fall im Gespräch mit den Menschen, die den Turm betreuen, in der Gesellschaft, die den Turm besitzt. Und ja, also ich bin, das ist unglaublich, ich habe so viele schöne Erinnerungen an den Turm. Und ich kann mich noch erinnern, als wir gehört haben, dass diese Immobilie leer stand, der Betreiber der ersten Gastronomie, der die ganzen Türme der Deutschen Telekom, Deutsche Post und dann Telekom als Gastronom betrieben hat, hat übrigens auch die Türme als Co-Bauherr gebaut. Also der hat sich auch am Bau beteiligt und das war für einen Gastronom war das mindestens 5 Nummern so groß. Das heißt, er hat also mit allen seinen Engagements in den Türmen eine fürchterliche Pleite hingelegt. Und so verwaiste diese zwei Ebenen, die sind dann verwaist. Und ich bin ja immer in Frankfurt. Wir haben in Frankfurt über 20 Betriebe gemacht. Ich bin, wenn ich durch die Stadt gefahren bin, habe ich immer nach irgendetwas geguckt, wo man was Gastronomisches machen könnte. Und ich habe da schon sehr früh ein Auge drauf geworfen. Und als dann der oberste Brandschützer Deutschlands und einer der profiliertesten und fachlich kompetentesten Köpfe in der Brandbekämpfung der Welt, Professor Achilles, als der mir berichtet hat, wir waren zusammen bei Konsul Schubert zum Mittagessen, dass es nun doch kein Restaurant im Messeturm geben wird, haben wir uns entschlossen, dem Fernsehturm näher zu treten und haben dann die Gastronomie übernommen. Das hätten wir nicht gemacht, wenn es dieses Aussichtsrestaurant im Messeturm gegeben hätte. Aber das wurde dann auch aus Entfluchtungsgründen, es wurde noch ein zusätzliches Treppenhaus und dann kann man sich vorstellen, bei so einem hohen Gebäude, wenn da noch ein zusätzliches Treppenhaus gefordert wird für die Entfluchtung eines Restaurants im Obergeschoss, das lässt sich nicht rechnen. Und so haben wir dann den Club übernommen und haben also wirklich tolle Jahre und haben auch richtig gutes Geld verdient.
Ist das ein Designfehler des Turms, dass der quasi von der Örtlichkeit in Zusammenhang mit den mangelnden Fluchtmöglichkeiten es fast unmöglich macht, da irgendwie einen wirtschaftlichen Betrieb reinzusetzen? Die Frage kommt ein bisschen aus der Richtung, dass ich weiß, dass es seit kurzem in Hamburg, dass sie den Funkturm dort eben wieder in Betrieb genommen haben. Und dort ist, ich sag jetzt mal ganz pauschal und salopp gesprochen, eine Online-Marketing-Agentur drinne. Also auch eine Kommunikationsfirma, jetzt kein Gastronomiebetrieb. Ist das ein Designfehler dieses Turmes? Muss es vielleicht Konzepte geben, die anders sind? Oder ist es egal, was man sich ausdenkt, immer unfassbar schwierig bis unmöglich aufgrund der mangelnden Fluchtmöglichkeiten dort einen wirtschaftlichen Betrieb zu installieren?
Überhaupt nicht. Es gibt überhaupt keine Einschränkung, etwas im Turm zu platzieren. Es sei denn, es ist konzessionsfähig und es ist die Personenzahl darf halt die Versammlungsstättenrichtlinien geben das vor. Die Personenzahl darf halt eine gewisse Zahl nicht überschreiten. Und die macht es halt speziell für den Betrieb eines publikumsintensiven Konzeptes, macht es den Betrieb unmöglich. Das ist der einzige Grund. Ansonsten ist alles möglich da oben.
Okay, dann klopfe ich dreimal aufs Holz und bin sehr gespannt und hoffe, dass da vielleicht irgendwann mal wieder der Betrieb aufgenommen wird, mit egal was für einem Konzept.
Ja gut, man braucht halt Deckungsbeiträge, weil der Betrieb ist sehr teuer. Mhm. Und die Personenzahl, die zugelassen wird, die müsste schon den teuersten Champagner trinken, und zwar jeden Abend, also wenn es Gastronomie werden soll, ne? Müsste den teuersten Champagner trinken und jeden Abend nach Möglichkeit jeder, der oben ist, zwei Flaschen hören, damit die Miete erwirtschaftet werden kann. Ne?
Ja, dann muss es ja ein Mischkonzept werden, weil das ist utopisch, dass das passiert, dass dort jeden Abend Leute zwei Flaschen Champagner trinken. Das heißt, es kann vielleicht ein Teil des Konzeptes sein, aber dann muss es vielleicht noch ein Konzept geben, das tagsüber funktioniert, ein anderes Geschäft, damit das halt nicht von einer Sache abhängig ist, sondern in unterschiedlichen Ebenen bespielt werden kann.
Ich habe ein Konzept dafür, das sich auch rechnet, aber das, wie gesagt, bezuschusst werden muss, weil es ist auch ein kultureller Aspekt, das auch bezuschusst werden sollte. Also da hat der Bund und das Land auch schon Geld zugesagt. Nur leider Gottes wird das Geld, wie wir alle wissen, jetzt für andere Dinge gebraucht. Der Turm muss ganz hinten anstehen. Aber vielleicht wird es ja mal was.
Ja, wir haben Geduld. Okay. Mein Traum ist auch immer noch, dass wir irgendwann unser Podcast-Studio dort oben drin haben. Wer weiß.
Ja, ich habe schon gesehen, du hast den Turm überall. Der Turm ist allgegenwärtig, er steht hier. Ich habe mich gefreut, als ich gekommen bin, weil es war auch einer meiner Lieblingsläden. Und auf deinem T-Shirt, wenn man hinter dir herläuft, da sieht man den Turm auch. Also wunderbar.
Das ist wohl wahr. Wie sieht es aktuell bei Ihnen aus? Sind Sie immer noch im Gastronomiebereich tätig? Haben Sie im Frankfurter Raum noch Läden, wo Sie Ihre Finger mit im Spiel haben?
Also, nachdem der Airport Club, dieser Business Club am Flughafen, meinen 80. Geburtstag ausgerichtet hat, der Airport Club gehört Menschen, die ich ganz gut kenne, und die haben, wie gesagt, für mich den Geburtstag da ausgerichtet. Es war eine tolle Fete. Und aus diesem Anlass ist die Dorian Lounge entstanden, ein multifunktionaler Raum im Airport Club, in dem auch verschiedene Revivals, also Partys stattfinden. Die Music Hall hat da schon eine Revival-Party gemacht. Das Dorian Gray wird auch eine Revival-Party machen. Und also da bin ich zumindest beratend noch eingebunden. Ich meine, nach Mitternacht liege ich auch lieber im Bett, als dass ich noch bis morgen um fünf mich in der Disco rumtreibe. Aber die Dorian Lounge im Airport Club ist wirklich sehenswert. Kein allzu großer Raum, aber perfekt mit Technik ausgestattet. Also alles, was das Herz begehrt. Sound, Light, Video und in höchster Vollendung und Qualität. Also ist sehenswert. Und ja, ansonsten bin ich schon hin und wieder auch bei den verschiedensten Projekten beratend tätig und habe auch selbst genug eigene Ideen und arbeite ja auch schon jetzt länger. Zum 80. soll da ein großer Bildband erscheinen. Der ist auch immer noch nicht da. Ich habe gerade den vierten Lithografen verschlissen. die Latte liegt ziemlich hoch. Und ich hoffe, dass das bald kommt. Dann da habe ich auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Arbeit. Und dann beobachte ich auch aufmerksam die Aktivitäten meines Freundes Florian Dürkel, der ja gerade in Bethmann Das Bild manche Gebäude auf lange Jahre gemietet hat. Und da scheint ja was ganz Spannendes zu entstehen. Und da bin ich auch mit Freuden dabei, wenn man mich braucht.
Sehr schön. Gibt es eine typische Gerd-Schüler-Woche? Oder ist jede Woche anders? Wie zum Beispiel war Ihr heutiger Tag? Ist es ein Tag, der exemplarisch für auch andere Arbeitstage Ihrer Woche stehen könnte?
Also ich habe keine, ich bin rund um die Uhr im Einsatz, wenn ich gefordert werde, und ich habe nur einen, ja, wie soll ich mal sagen, einen Menschen, der mich kontrolliert und bremst. Das ist meine Tamara. Und wenn mich die Leute heute fragen, was mein größter Erfolg im Leben ist, das, dann muss ich sagen, dass meine Frau bei mir geblieben ist, nachdem, was ich alles angestellt habe. Die Alte ist der Hammer. Und ich würde mal sagen, ich werde von ihr kontrolliert.
Okay, okay.
Aber ansonsten gibt es keine speziellen Tage. Ich auch Wochenende. Also ich bin immer rege.
Wie es
kommt. Ich hoffe, dass das noch eine Weile so bleibt.
Sehr schön. Ja, im Vorgespräch haben wir uns auch schon ein bisschen über das Thema Gesundheit ausgetauscht. Sie haben im Jahr 2015 so einen kleinen Ratgeber, sage ich mal, herausgegeben, in dem Sie so persönliche Erfahrungen verarbeitet haben und ein paar Tipps mitgegeben haben, von Bewegung über Ernährung bis hin zu regelmäßigen Check-ups und weiteren Aspekten. Und wenn ich mir vorstelle, wie Ihr Leben zur Zeit des Betriebs des Dorian Grace war, und dann stelle ich mir das durchaus auch exzessiv vor, mit langen Nächten, mit exquisitem Speis und Trank, mit wenig Schlaf, etc., also Sachen, die vielleicht auch ein bisschen der gesundheitlich, dem langen Bestand der Gesundheit entgegenwirken, wirken. Das ist die eine Seite, aber was mich im Allgemeinen interessieren würde, wäre, was Sie Kultur, Musik, Tanzen, Essen gehen für eine Bedeutung zumessen für die mentale Gesundheit. Weil das gehört nämlich auch noch dazu. Und Sie haben vorhin das Dorian Gray als ein Begegnungsort beschrieben, wo sich Leute austauschen konnten. Haben Sie das Gefühl oder glauben Sie, dass solche Betriebe und solche Angebote auch wichtig sind für die mentale Gesundheit und nicht nur das Gegenteil machen?
Ja gut, ich meine, überall dort, wo Menschen positiv, also ich würde mal sagen, in solchen Betrieben, wo sich halt natürlich auch vorwiegend junge Leute treffen und Spaß haben, da herrscht einfach, ich sage immer, good vibrations. Und das ist der Gesundheit natürlich extrem dienlich, wenn man einfach positive Gedanken hat und die natürlich auch entsprechend mit Maß und Ziel verbindet. Also ich meine, Alkoholkonsum und alles, was es sonst noch gibt, sollte man im Griff haben. Und dann, also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben immer Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Und Gott sei Dank nicht zu viele Dinge, die keinen Spaß gemacht haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, wenn man es, wie gesagt, den Spaß kontrolliert. Mhm. Und wenn es nicht ausufert, wie alles im Leben, das soll es halt nicht ausufern. Aber es, ich meine, über das, was wir sprechen und das Savoir-vivre, die Musik, die Begegnung, und das sind einfach positive Dinge. Das ist das Sunny Side of Life. Und je öfter und je länger man sich da aufhält, wie gesagt, ohne über die Stränge zu schlagen, desto glücklicher ist das Leben und desto länger ist man sicherlich auch am Leben.
Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Balanceakt, wie Sie auch schon gesagt haben, dass man es nicht übertreibt, dass man nicht über die Stränge schlägt, nicht zu viel säuft, etc. Gab es mal Punkte in Ihrem Leben, wo Sie drüber gegangen sind, wo Sie über diese Grenzen gegangen sind? Weil ich frage mich, was hat Sie dazu bewegt, quasi diesen Ratgeber oder dieses gesammelte Wissen zu verfassen? Gab es da ein bestimmtes Schlüsselevent oder war das ein Prozess? Wie können wir uns das vorstellen?
Also ich bin in Monza beim 4-Stunden-Rennen mal brutal abgeflogen in der ersten Runde beim Anbremsen der Schikane aus weit über 200 ungebremst damals kam die Leitplanke noch aus dem Boden. Und da bin ich wie ein Katapult, bin ich fast 100 Meter weit geflogen mit einem zwischenzeitlichen Aufschlag aufs Dach, bei dem ich mir die Rückenwirbel gebrochen habe.
Scheiße.
Noch so nebenbei bemerkt, nach meinem Unfall hat man dann die gesamten Beplankung der Rennstrecke in Monza geändert. Und ich war monatelang im Ganzkörpergips und bin also knapp an der Querschnittslähmung vorbei. Und habe danach einige gesundheitliche Probleme gehabt, die nicht vom Unfall herrührten, sondern die einfach mein Schwachpunkt waren. Und das war mein Darm, der hat sich nie gemeldet. Der Darm meldet sich meistens erst dann, wenn es schon zu spät ist oder wenn die Beschädigung allzu groß ist. Also durch den Unfall, so schlimm er war, bin ich auf diesen Schaden aufmerksam geworden und habe durch viel Glück und Disziplin und so weiter, bin ich wieder gesund geworden. Und das war mir eine Lehre fürs Leben. Und man muss ganz einfach in sich reinhören und man hat auch große Chancen, wenn was schief geht und wenn man ein Gebrechen hat, wenn es jetzt nicht gerade eine üble Krebserkrankung ist, dann kann man mit der entsprechenden Disziplin und natürlich auch ärztlichen Rat, kann man da sicherlich fast alles reparieren.
Das heißt, Sie haben dann Stück für Stück den Champagnerkonsum runtergefahren. Wann hat quasi so der Lifestyle-Change angefangen? Ich stelle mir nämlich das so vor, dass das eben halt dieses Event war, diese Prognose und dann, okay, ich muss was ändern. Ich kann nicht mehr die ganze Zeit mit 100 km/h Vollgas fahren. Ich muss irgendwas ändern. In was für einer Periode Ihres Lebens war das?
Ja gut, ich war 30 Jahre und war eigentlich auch auf dem Zenit meiner motorsportlichen Laufbahn und hatte noch viel vor und musste aber erstmal wieder gesund werden. Und also auch mit dem Rennsport wollte ich eigentlich noch nicht aufhören. Aber nachdem die Gastronomie dann schon doch, da war schon viel zu tun und das ließ ich einfach nicht mehr unter einen Hut bringen. Und in der Gastronomie habe ich ja gutes Geld verdient und habe meine Existenz aufgebaut. Und der Rennsport war doch nicht ganz ungefährlich. Ich erinnere mich an eine Rennserie gefahren. Da haben pro Rennen immer so 120 Fahrzeuge in verschiedenen Klassen teilgenommen. Und da gab es 6 Rennen hintereinander, in einem Jahr jedes Mal einen Toten. Also es war nicht ganz ungefährlich. Und ich hatte dann nach meinem Unfall, bin ich ja noch 5 Jahre gefahren. Aber habe dann irgendwann gemerkt, es lässt sich nicht mehr vereinbaren. Die Nächte, die ich mir um die Ohren schlagen musste, nicht jeden Abend, aber natürlich musste ich auch in den Betrieben unterwegs sein. Und der Rennsport, also es ging nicht mehr. Und dann habe ich schweren Herzens aufgehört, Rennen zu fahren, und war aber glücklich, dass ich so gut da rausgekommen bin. Ja,
ja, und wir freuen uns, dass Sie hier sind und diese tollen Geschichten erzählen und auch noch weiter in der Stadt tätig sind. Wir haben es geschafft. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch. Gibt es noch etwas, was Sie loswerden möchten? Irgendwelche Projekte, Termine, die Sie ankündigen möchten? Etwas, worauf Sie hinweisen möchten?
Eigentlich haben wir schon über alles gesprochen. Ich meine, ich hoffe, dass mein Bildband ein richtiger Erfolg wird. Und ich hoffe, dass der Florian mit der Bethmann Bank wirklich was ganz Tolles hinkriegt. Bin überzeugt davon. Und dir wünsche ich mit deinen wirklich auch selbstlosen Bemühungen hier die erfolgreichen oder wichtigen Macher der Stadt ans Mikrofon zu zerren und vor die Kamera zu zerren, dass du weiterhin erfolgreich bist. Und ja, dann bedanke ich mich.
Vielen, vielen Dank. Das war Podcast Brudi Nummer 52. Das war Gerd Schüler. Mein Name ist Joscha. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
Podcast Brudi.